Neue Lesereihe, die heute beginnt am Montag, in am Morgen vorgelesen Geschichten von Edgar Keret. Bis dahin, Niccolò Paganini. Wir beginnen heute eine Lesereihe in 10 Teilen mit Stories des israelischen Autors Edgar Keret. Der Titel seines neuen, von Barbara Linner übersetzten Bandes lautet »Starke Meinung zu brennenden Themen«. Seine Erzählbände sind in fast 40 Sprachen übertragen worden und werden international hoch gelobt. So bezeichnet ihn beispielsweise Daniel Kehlmann als den Großmeister einer Gattung, die nur er schreiben kann, die Edgar Keret Kurzgeschichte. Sie ist weise, absurd, witzig, sehr traurig, völlig verrückt und zutiefst vernünftig. Kehlmann bezeichnet Kerets Band »Starke Meinung zu brennenden Themen« als den bisherigen Höhepunkt seines Schaffens. Die Stories, die in ihm versammelt sind, sind alle vor dem 7. Oktober, dem Überfall der Hamas auf Israel, entstanden. Die Konflikte, die die Region auch schon vorher beherrschten, scheinen nur manchmal durch. Für die Aufnahme dieser 33 Stories haben sich MDR Kultur, HR2 Kultur und NDR Kultur zusammengetan und 3 Sprecher vor das Mikrofon gebeten: Jens Harzer, Peter Jordan und Torben Kessler. Sie hören die Geschichten jeweils ganz, was bei unserer Ausstrahlung zuweilen zu ungewöhnlichen Längen führt. Den Auftakt macht heute Peter Jordan mit »Eine Welt ohne Selfie-Sticks«. Dann liest Jens Harzer »Mesopotamische Hölle« und Torben Kessler beschließt die erste Folge mit »Gruppentour«.
Eine Welt ohne Selfie-Sticks. Im Nachhinein betrachtet hätte ich nicht Debbie nicht anschreien sollen. Debbie selbst hat immer gesagt, dass Schreien überhaupt keine Lösung ist. Aber was soll der Mensch machen, wenn er eine Woche, nachdem er sich unter Tränen von seiner Freundin am Flughafen verabschiedet hat, weil sie für ihre Promotion nach Australien geht, in einer Starbucks-Filiale im East Village auf sie stößt und sie so tut, als sei nichts gewesen? Als ich sie in dem Café sah, schikanierte sie gerade die Frau an der Kasse mit Fragen über deren Milchersatzprodukte. Und als ich sie fragte, wie es kam, dass sie nach New York zurückgekehrt war, ohne mir etwas davon zu sagen, blickte sie mich befremdet an und sagte ungeduldig: »Hören Sie, Mister, ich weiß nicht, wer Sie sind. Sie verwechseln mich sicher mit jemand anders.« In der Sekunde brannten bei mir alle Sicherungen durch. Oder sagen wir, dass ich nach über 2 Jahren Beziehung eine angemessenere Reaktion erwartet hätte. Anstatt zu diskutieren, stand ich also einfach mitten im Starbucks und brüllte in allen Einzelheiten sämtliche ihrer intimen Erkennungsmerkmale heraus, inklusive der Narbe an ihrem Rücken von dem Sturz bei unserem Ausflug im Yosemite Park und dem fetten, behaarten Leberfleck in ihrer linken Achselhöhle. Nicht Debbie antwortete nicht, starrte mich nur mit schockiertem Blick an, während mich 2 Mitarbeiter der Filiale nach draußen zerrten. Ich setzte mich auf eine Bank am Straßenrand und fing an zu weinen. 5 Wochen vorher, als Debbie mir sagte, dass sie nach Australien gehen würde, war ich am Boden zerstört. Aber ich verstand, dass diese Trennung Vorrang vor uns hatte. Ihr hatte man ein Promotionsstipendium an der Universität Sydney angeboten und ich hatte gerade eine Position als Teamleiter in einem der renommiertesten Big-Data-Startups in New York erhalten. Der Abschied war echt schmerzhaft, aber lange nicht so schlimm und erniedrigend wie diese befremdliche Begegnung im Starbucks. Während ich noch weinte, spürte ich eine zarte Hand auf meiner Schulter, und als ich den Blick hob, sah ich nicht Debbie vor mir. »Versteh doch«, sagte sie im Flüsterton zu mir. »Ich sehe vielleicht aus wie Debbie, samt dem Leberfleck und allem. Aber ich bin nicht sie, ehrlich nicht.« Ich und nicht Debbie setzten uns in ein anderes, hübscheres Café in der Third Avenue. Sie bestellte einen schwachen Cappuccino mit viel Schaum, genau wie Debbie, und betrachtete mich mit einem prüfenden Blick, den ich kannte. Und dann fing sie an, mir die verrückteste Geschichte zu erzählen, die ich je im Leben gehört hatte. Wie sich herausstellte, hieß auch nicht Debbie Deborah. Aber sie war an diesem Morgen nicht aus Australien in New York eingetroffen. Sie kam aus einem Paralleluniversum. Kein Witz, das war es, was sie mir zwischen zwei Schlücken von ihrem schwachen Cappuccino erzählte. Und nein, sie war nicht infolge einer außerirdischen Offensive oder eines fehlgeleiteten wissenschaftlichen Experiments des amerikanischen Militärs hier gelandet, sondern im Rahmen einer TV-Game-Show, die sich »Es lebe der kleine Unterschied« nannte und momentan die höchsten Einschaltquoten in ihrem Paralleluniversum hatte. Im Rahmen der Sendung werden 5 Kandidaten in ein Paralleluniversum geschickt, das alles enthält, was sie in ihrer eigenen Welt haben, bis auf eine Sache. Und genau darum geht es. Die Teilnehmer müssen herausfinden, was in ihrer Welt existiert, in der neuen aber fehlt. Der erste Mitspieler, dem es gelingt, das fehlende Detail zu finden und mit lauter Stimme die Antwort auszusprechen, kehrt noch in der gleichen Sekunde ins Sendestudio seines eigenen Universums zurück und erhält unter dem Beifallsturm des Publikums den Preis von 1 Million Dollar. Während der Gewinner die Million feiert, sind die anderen Teilnehmer des Wettbewerbs gezwungen, den Rest ihres Lebens in der Parallelwelt, in die sie geschickt worden sind, weiterzuleben. Was sich nach einem echt harten Preis für die Verlierer anhört, aber auch eine Menge Spannung ins Spiel bringt. In ihrem Fall jedoch juckte das nicht Debbie überhaupt nicht, weil sie keinen Freund hatte und schon seit Jahren nicht mehr mit ihren Eltern redete. Diese komische Geschichte, die mir nicht Debbie erzählte, klang sogar für eine Lüge zu abseitig, und die Art, wie sie sie erzählte, war so dermaßen authentisch, dass ich sie glauben musste. In der letzten Runde sagte sie, hatte ein Arbeitsimmigrant aus Ghana gewonnen, der herausgefunden hatte, dass das, was in der Parallelwelt fehlte, in die die Wettbewerbsteilnehmer geschickt worden waren, Selfie-Sticks waren. »Fucking Selfie-Sticks, kapierst du das?« sagte nicht Debbie. »Ich weiß nicht, wie er es geschafft hat, da drauf zu kommen.« Ich fragte sie noch ein bisschen aus. Es stellte sich heraus, dass auch sie, wie Debbie, klinische Psychologie studiert hatte, aber nicht daran interessiert war, zu behandeln oder einen Doktor zu machen und deswegen auf einem Verwaltungsposten in irgendeinem reichen Upstate College hängen geblieben war. Ich erzählte ihr von meinem Abschied von Debbie, wie ich sie vor einer Woche zum Flughafen begleitet und den Terminal nicht verlassen hatte, bis ich ihr Flugzeug nach Australien aufsteigen sah. Sie nickte und meinte, das ergebe Sinn. Die Spielteilnehmer würden nie zu dem Erdteil geschickt, wo ihre Gegenstücke lebten. Und wenn Debbie nicht nach Sydney geflogen wäre, dann wäre nicht Debbie wahrscheinlich, statt in New York aufzutauchen, in der Antarktis oder in Auckland gelandet. »Ich bin froh, dass sie weggegangen ist«, sagte sie und lächelte mich mit diesem Lächeln an, das mich 2,5 Jahre zuvor dazu gebracht hatte, mich in Debbie zu verlieben. »Auckland in allen Ehren, aber nichts geht über New York.« Nachdem wir den Kaffee ausgetrunken hatten, beharrte Debbie darauf zu bezahlen, und eine Sekunde bevor wir uns trennten, sie war praktisch schon am Gehen, bot ich ihr an, ihr dabei zu helfen, den Wettbewerb zu gewinnen. Um herauszufinden, was in dieser Welt gegenüber ihrer Welt fehlte, müsste sich nicht Debbie so viel Informationen wie möglich und so schnell wie möglich beschaffen, wobei ich ihr als Computermensch, der auf Datenbanken spezialisiert war, sehr behilflich sein könnte. Ich sah, dass nicht Debbie zögerte und schränkte sofort ein, falls eine Hilfe von mir oder die Benutzung von Computern etwas sei, das gegen die Spielregeln verstieße, dann... Aber nicht Debbie unterbrach mich lächelnd. »Das ist es nicht«, sagte sie. »Ich will dich einfach nicht in die ganze komplizierte Geschichte mit reinziehen. Ist ja nicht so, dass ich bloß irgendeine für dich bin.« Ich erklärte ihr, dass das überhaupt nicht kompliziert sei. Ich war 2,5 Jahre mit Debbie zusammen gewesen, aber sie sei nicht Debbie und wir hätten uns erst heute getroffen. Wenn es ihr passen würde, würde ich ihr gern dabei helfen, die fehlende Sache zu suchen. Und wer weiß, nebenbei vielleicht sogar ein Fernsehstar im Paralleluniversum werden. Nicht Debbie hatte mir nämlich erklärt, dass die Mitspieler rund um die Uhr gefilmt wurden und die Zuschauer jeden von ihnen auf einem eigenen Kanal verfolgen konnten. Gegen 4 Uhr morgens, nach 9 Stunden pausenloser Suche durch technologische, geografische und kulinarische Datenbanken, in einer der Folgen der Show war die Parallelwelt eine Welt ohne Ahornsirup gewesen, ist das zu glauben, sagte nicht Debbie, sie könne die Augen nicht mehr offen halten. Ihr zu Ehren bezog ich das Bett in meinem kleinen Apartment frisch und sie schlief innerhalb einer Sekunde ein. Ich setzte mich hin und betrachtete die schlafende Nicht-Debbie. Es war seltsam, aber ich hatte das Gefühl, dass ich sie in den 9 Stunden besser kennengelernt hatte als meine Debbie in den ganzen 2 oder noch was Jahren, die wir zusammen gewohnt hatten. Die Möglichkeiten, die sie im Laufe der Suche nach dem fehlenden Element aufgeworfen hatte, offenbarten ihre Träume, Sehnsüchte und Ängste. Nicht, dass sie meiner Debbie nicht ähnlich gewesen wäre, aber sie hatte auch etwas anderes an sich. Sie war offen, mutig, faszinierend und wild. Ich weiß nicht genau, wie man das nennen soll, wenn sowas mit einer passiert, die sowohl deine Ex-Freundin ist, der du aber gleichzeitig vorher nie begegnet bist. Jedenfalls verliebte ich mich. Und während nicht Debbie bei mir in der Wohnung schlief, so nah, dass ich das Shampoo von ihren Haaren riechen konnte, stellte ich mir die 4 anderen Spielteilnehmer der Sendung vor, wie sie weiterfliegende Katzen suchten, elektrische Ohrputzstäbchen, Deodorant für Augenbrauen oder was auch immer, das in ihrer ursprünglichen Welt existierte und hier fehlte. Ich wusste, es würde genügen, dass einer von ihnen es schaffte, das Ding zu finden, damit nicht Debbie bei mir bleiben würde. Für immer. Ich spürte, wie auch mir die Augen zuzufallen begannen. Nicht Debbie weckte mich um 1 Uhr mittags. Sie berichtete mir etwas aufgeregt, dass die durchschnittliche Zeit, die die Teilnehmer in den früheren Sendungen gebraucht hätten, um auf die Lösung zu kommen, bei 11 Stunden lag. Aber jetzt suchte sie schon über einen Tag lang. »Das war's«, sagte sie. »Bestimmt hat es einer von den anderen schon rausgefunden.« Ich versuchte, sie zu ermutigen. Man könne es ja nie wirklich wissen, es wäre doch möglich, dass auch die anderen jetzt verwirrt in Manhattan oder wo sie auch immer gelandet waren, herumwanderten und sie immer noch gewinnen könnte. »Vielleicht«, sagte nicht Debbie und lächelte plötzlich, »aber die Wahrheit ist, dass ich mir von dem Moment an, als ich bei der Show mitgemacht habe, vor allem ausgemalt habe, wie ich in dem Spiel verliere und ein neues Leben in der Parallelwelt anfange. Ein besseres und weniger quälendes Leben als das, was ich dort gehabt habe.« Ich schwieg, und sie sah mich mit einem weichen Blick an, anders als alle Blicke, die ich jemals bei Debbie gesehen hatte. »Ganz ehrlich«, sagte sie und berührte mein Gesicht mit ihrer Hand, »was spielt es für eine Rolle, was in dieser Welt fehlt? Die Hauptsache ist, dass du da bist.« Im Bett fragte ich sie, ob sie die Pille nehme, worauf sie erwiderte, sie würde doch stark hoffen, dass sie von allen möglichen Parallelwelten nicht ausgerechnet in einer ohne Kondome gelandet sei. Es war ein Scherz, doch als sie es sagte, konnte ich sehen, wie sie eine Sekunde zögerte, bevor sie den Satz vollendete, in der Befürchtung, es würde vielleicht doch stimmen und genügen, dass sie es aussprach, um in ihre Welt zurückgeschickt zu werden und uns damit für immer zu trennen. Nach dem Sex schlug ich ihr vor, dass sie die Datenbanken in den Bereichen Astronomie, Geopolitik und Geschichte durchsuchen könnten, aber sie sagte, sie würde lieber noch einmal mit mir schlafen. Danach brachen wir zu einem Spaziergang im Central Park auf und aßen Würstchen. Nicht Debbie sagte, in der Welt, aus der sie komme, sei sie Vegetarierin aus Gewissensgründen. Aber sie habe das Gefühl, dass es hier, weil das ja gar nicht ihre Welt sei, ganz in Ordnung sei, Würstchen zu essen. »Ich will nicht gewinnen«, sagte sie zu mir, als wir im Park am Teich standen. »Ich will nicht zurück. Ich will hier sein, mit dir.« Den Rest des Tages verbrachten wir im Zentrum der City und zeigten einander die Orte, die jeder von uns in Manhattan am meisten liebte. Auf die Art gelangten wir zur Trinity Church. Es war bereits Abend geworden und die Kirche war märchenhaft beleuchtet. Sie wirkte mehr wie aus einem Disney-Film als ein echter Ort. Ich erzählte ihr, dass ich vor 10 Jahren, als ich gerade erst in die Stadt gekommen war, per Zufall an dieser Kirche vorbeikam und noch am gleichen Tag einen Schwur abgelegt hatte, dass ich, sollte ich heiraten, es hier tun würde. Nicht Debbie lachte und sagte, wie gut, dass ich die Kirche schon bestimmt hätte, bliebe jetzt bloß noch eine zu finden, die einverstanden sei, mich in ihr zu heiraten. Die Kirche war ziemlich leer und von dem Moment an, als wir sie betraten, sah sich nicht Debbie unruhig um, als wäre sie auf der Suche nach etwas. Ich fragte sie, ob alles in Ordnung sei, und sie sagte ja, sie verstehe bloß nicht, wo er sei. Als ich sie fragte, wer, bedachte sie mich mit einem Blick, als ob ich irgendwie schwer von Begriff wäre, und sagte, Gott. Nach einem kurzen Schweigen fügte sie hinzu, das ist eine Kirche, oder? Ich nickte und sie sagte, dann kann es nicht sein, dass er nicht da ist. Ich versuchte sie zu beruhigen, ich erklärte ihr, dass ich persönlich nicht an Gott glaubte, dass aber auch die, die an ihn glaubten, sagten, es sei nicht möglich, ihn zu sehen. Nicht Debbie schüttelte langsam den Kopf und sagte, Moment mal, dann gibt es in deiner Welt Kirchen, Moscheen und Synagogen und alles ist genau wie bei uns, nur Gott ist nicht wirklich drin? Kapierst du, das ist einfach eine Welt ohne Gott? Sie schaffte es nicht, diesen Satz zu beenden. Zumindest nicht in meiner Welt. 6 Jahre sind seitdem vergangen und ich versuche immer noch, mir auszumalen, was mit Nicht-Debbie ab dem Moment passiert ist. Wie sie im strahlenden Scheinwerferlicht im Fernsehstudio eintraf und von Jubelstürmen des Publikums und Komplimenten des aalglatten Moderatorengespanns empfangen wurde, die ihr verkündeten, dass sie $1 Million gewonnen habe. In meiner Fantasievorstellung freut sie sich manchmal und weint Tränen vor Glück, aber meistens ist sie traurig, lässt ihren Blick durch das Studio schweifen, sucht nach mir und findet mich nicht. Das Herz will sich vielleicht gerne ausmalen, dass sie glücklich ist, aber das Ego beharrt stur darauf zu glauben, dass jener Tag, den wir zusammen verbracht haben, für sie genauso bedeutungsvoll war wie für mich. Weniger als 1 Jahr, nachdem sie mir durch die Finger entglitten war, heiratete ich Debbie in der Trinity Church. Das Leben in Sydney hatte ihr nicht behagt und 2 Monate nach ihrer Rückkehr in die Stadt beschlossen wir, ganz spontan zu heiraten. Der Sex mit ihr reichte übrigens nie an die Höhepunkte heran, die ich mit Nicht-Debbie hatte. Aber er war angenehm und vertraut. Und wir bekamen 2 niedliche, hübsche Kinder. Jack und Deborah Junior, die lernen würden, in einer Welt ohne Gott zu leben. Wie ich.
Mesopotamische Hölle. Dem mesopotamischen Glauben nach ist die Hölle ein Ort, der absolut identisch mit unserer Welt ist, bis auf eine Sache. Die Toten, die dorthin gelangen, dürfen alles sagen, was ihnen in den Sinn kommt, aber sie können jeden Satz, jeden Ausdruck und jedes Wort nur ein einziges Mal sagen. Die Wörter entschweben aus ihren Mündern wie Seifenblasen, treiben einen Moment in der Luft und verdunsten auf immer und ewig. Stellt euch eine Welt vor, in der ihr sagen könnt, ich liebe dich oder noch nie habe ich mich so bei jemandem gefühlt, aber jeweils nur einmal im Leben. Und nicht bloß einmal im Leben eines starken Rauchers mit schlechten Genen, der spätestens mit 60 sowieso tot umfallen wird, sondern wirklich einmal in dem ewigen Leben nach dem Tod. Kein Wunder, dass die Mesopotamier so viel Angst davor hatten, in der Hölle zu landen. Aber lassen wir die Liebesworte und Schmeicheleien beiseite. Malt euch eine Welt aus, in der ihr bitte, Entschuldigung, hör auf, das ist mir unangenehm und sogar ein einfaches Nein nur ein einziges Mal sagen könnt. Stellt euch eine Beziehung in einer solchen Welt vor. Ein totes mesopotamisches Sünderpärchen, das in einem solchen wortrationierten Regime lebt und sich nicht öfter als einmal im Monat erlaubt, ein Wort oder an Geburtstagen und Feiertagen vielleicht sogar mal einen ganzen Satz aneinander zu verschwenden. Die beiden verbringen geschlagene 4 Wochen mit Umarmungen, Zwicken, Küssen und Spucken, nur um den Monat mit »Alles wird gut« beschließen zu können, wohl wissend, dass es das letzte Mal, alles wird gut sein wird, dass sie einander sagen werden. Und dann, nach tausenden von Jahren Höllenqualen, in denen die mesopotamischen Toten ihre knapp bemessenen Worte verbrauchen, bleibt jeder Sünder mit einem einzigen letzten Wort zurück, an dem er mit aller Gewalt festhält, wie ein Ertrinkender auf hoher See, der versucht, sich an Wrackteile seines Schiffes zu klammern. Dieses Wort ist fast immer esoterisch oder überflüssig, denn wäre es gebräuchlich und relevant, wäre es schon längst ausgesprochen worden. Es kann Rentner, Badminton, Hybrid oder alternierend sein, und da es das Einzige ist, das dem Sünder noch geblieben ist, überflutet es seine ganze Welt. Das Wort ist dazu da, um zu erklären, zu drohen, zu schmeicheln, zu klagen, kurz jedes Verlangen von ihm auszudrücken. Allerdings ist es nicht immer leicht, eine Welt innerer Konflikte mit Hilfe der Wörter chaise longue oder scheinbar oder Fußabstreifer zum Ausdruck zu bringen. Es gibt nur wenige, die am Schluss mit dem Wort zurückbleiben, das ihnen am allerwichtigsten ist, sei es Verzeihung, Wahrheit oder vielleicht. Sie hätten es schon unzählige Male dringend brauchen können, haben es aber vorgezogen, ihre Liebsten zu verletzen und alles zu verlieren, woran sie geglaubt haben, nur damit sie dieses Wort für sich bewahren konnten. Das wichtigste Wort von allen. Das Wort, das sie nie zu sagen wagten. Eine wahre Hölle hatten sie da, diese Mesopotamier. Kein Wunder, dass es ein schlimmes Ende mit ihnen nahm.
Gruppentour. Das Raumschiff der Außerirdischen landete immer donnerstags. Miron erwartete es mit der Picknickkühlbox bei den Ruinen, die einmal das Rathaus von Ramatgan gewesen waren. Sie kamen immer in Vierergruppen. Eigentlich waren es fünf, wenn man den schwebenden Roboter mitzählte, der offenbar ihr Reiseleiter war. Miron hatte eine festgelegte Route. Als erstes ging es zur Besichtigung der großen Synagoge, die nahezu unversehrt geblieben war. Von dort zum Stadion von Ramatgan, das sich längst in einen Sumpf verwandelt hatte. Und am Schluss zu den Überresten des Stadttheaters von Ramatgan, in dem er und Ronna, ein paar Wochen nachdem sie angefangen hatten, sich zu treffen, Romeo und Julia gesehen hatten. Bei den Ruinen des Theaters erzählte Miron den Außerirdischen immer die Geschichte von dem Paar, das einander so liebte, dass beide lieber zusammen sterben wollten, als alleine zu leben. Am Ende dieses romantischen Monologs öffnete er die Kühlbox und verteilte an die Besucher Eis am Stiel, das Ronna und er aus dem Supermarkt neben dem Oasis-Kino plünderten, in dem sie vor der Katastrophe gearbeitet hatten. Die Außerirdischen lutschten es neugierig, und da ihre Körpertemperatur viel niedriger war als das halb geschmolzene Eis, genügte schon ein leichtes Antippen mit ihrer Zunge, um das Eis wieder gänzlich gefrieren zu lassen. Nach Abschluss der Runde übergab der Roboter Miron jedes Mal ein Metallkästchen, das sich kalt anfühlte und in dem einige Gesundheitsperlen waren. Den Namen dafür hatte Ronna erfunden. Es war nicht klar, wofür die Außerirdischen sie benutzten. Aber ihre Wirkung auf den Menschen war überwältigend. Es reichte, eine solche Perle zu schlucken, um eine ganze Woche lang satt, gesund und nicht depressiv zu sein. Es war für beide Seiten ein ausgezeichnetes Geschäft. Die Außerirdischen bekamen eine persönliche, stimmungsvolle historische Tour, die speziell für sie von einer fast ausgestorbenen Lebensform veranstaltet wurde, und im Gegenzug erhielten Miron und Ronna, die zwei letzten Menschen im Universum, Gesundheitsperlen, damit sie bis zum Besuch der nächsten Gruppe Außerirdischer überleben konnten. Ronna traf die Außerirdischen nie. Wäre es nach ihr gegangen, hätte sie Miron begleitet. Doch er blieb absolut stur in dem Punkt, daher verkroch sie sich jedes Mal, wenn die Außerirdischen landeten, in einem Versteck, das sie im Keller der Stadtbibliothek eingerichtet hatten. Der Roboter und die Touristen, die mit ihm kamen, benahmen sich immer anständig und im Laufe der Führungen fühlte sich Miron keine Sekunde lang in Gefahr. Aber trotzdem dachte er, es sei sicherer, wenn die Außerirdischen glaubten, er sei der einzige Mensch, der auf der Erde übrig geblieben war und nichts von Ronna wüssten. Wenn er ihnen etwas über die Sehenswürdigkeiten erzählte, vermied er jeglichen Hinweis auf Ronnas Existenz. Außer ganz vielleicht in seinem Monolog über Romeo und Julia und ihre Liebe, die stärker war als alles. Wobei er auch da ihren Namen nicht erwähnte, ihre Gegenwart aber in jedem einzelnen Wort spürte. Ronna starb an einem rostigen Nagel. Es stellte sich heraus, dass die außerirdischen Gesundheitsperlen, die vor so vielen Plagen und Krankheiten schützten, gegen Wundstarrkrampf machtlos waren. Und so starb Ronna, nachdem es ihr gelungen war, einen Meteoritenhagel, zwei Hurricanes, einen Tsunami und die mörderischste Serie von Erdbeben zu überleben, die den Planeten Erde je heimgesucht hatte, am Ende an einer Krankheit, für die der Mensch schon vor über 100 Jahren einen Impfstoff gefunden hatte. Miron begrub sie bei der Bank im König-David-Park, auf der sie sich zum ersten Mal geküsst hatten. Er hatte darauf bestanden, dass sie sämtliche Gesundheitsperlen schluckte, die sie noch übrig hatten, in der verzweifelten Hoffnung, es würde irgendwie helfen. Doch jetzt, als er gebeugt auf der Bank neben ihrem frischen Grab saß, bedauerte er, dass er nicht wenigstens eine einzige für sich selbst behalten hatte. Ihm war nicht klar, woran er genau litt, aber er glühte vor Fieber und seine Muskeln schmerzten unaufhörlich. »Vielleicht ist das das Ende«, dachte er. Er legte sich auf die Holzbank und schloss die Augen. Vielleicht war das wie bei Romeo und Julia. Wenn er und Ronna nicht zusammen leben konnten, würden sie wenigstens zusammen sterben. Als Miron aufwachte, sah er den Roboter über sich schweben und spürte, dass ihn die kleine Gruppe der Außerirdischen etwa 10 Meter hinter ihm anblickte. Anscheinend hatte er so fest geschlafen, dass er die Landung des Raumschiffs nicht gehört hatte. Er war sehr schwach, doch er wusste, wenn er am Leben bleiben wollte, musste er sich wieder Gesundheitsperlen beschaffen, und um sie zu bekommen, musste er die Tour durchführen. Er erhob sich von der Bank und stapfte mit schweren Schritten zur großen Synagoge. Der Rundgang dauerte dieses Mal viel länger, hauptsächlich weil Miron zweimal ohnmächtig wurde und gezwungen war, alles ganz langsam zu machen. Als sie endlich bei den Ruinen des Theaters angekommen waren und Miron dem Roboter seine offene Hand entgegenstreckte, pfiff der Roboter unwillig, statt ihm das kalte Metallkästchen hineinzulegen. Miron zuckte mit den Achseln, als verstehe er nicht, und streckte noch einmal die Hand aus. Der Roboter antwortete wieder mit einem Pfeifen, diesmal mit einer erhöhten Frequenz, die Miron in den Ohren schmerzte. Aus Sicht des Roboters, wie Miron wusste, war die Tour nicht beendet, bevor er die Geschichte von Romeo und Julia erzählt hatte. Dem Liebespaar, das einander so liebte, dass die beiden keinen Sinn darin sahen, ohne einander weiterzuleben. Miron seufzte und begann zu erzählen. Erst nachdem das Raumschiff abgehoben war, erlaubte er sich, das Metallkästchen aufzumachen und eine Perle in seinen Mund zu schieben. Er spürte sofort, wie sein Fieber zu sinken begann, und bis er wieder im König-David-Park anlangte, waren die Schmerzen völlig verschwunden. Miron blickte auf das frische Grab. Ronna und er hatten immer gedacht, dass die Außerirdischen den ganzen Weg von der anderen Seite der Milchstraße nur machten, um die große Synagoge zu sehen und süßes, gefrorenes am Stiel zu lutschen. Doch das war es nicht. Sie kamen bis hierher, um zu hören, wie er bei den Ruinen des Theaters von wahrer Liebe erzählte und einer Spezies, die so selten, so empfindsam und selbstlos war, dass sie ohne zu zögern lieber den Tod als Verlust und Einsamkeit wählte.
Peter Jordan, Jens Harzer und Torben Kessler lasen die ersten drei Stories aus dem Band Starke Meinung zu brennenden Themen von Edgar Kerrit in der Übersetzung von Barbara Linner. Eine Produktion von MDR, HR2 und NDR Kultur. Das Buch ist im Aufbau Verlag erschienen. Alle 33 Stories dieses Buches finden Sie in der ARD Audiothek. Morgen um 8:30 geht's weiter.
NDR Kultur. Nachrichten.
Um 9 Uhr mit Michael Hafke. Nach dem schweren Erdbeben in Südostasien vor 3 Tagen suchen die Rettungskräfte weiter nach Überlebenden. Vor allem im Bürgerkriegsland Myanmar ist die Lage schwierig. Nach neuesten Angaben der Militärregierung sind etwa 1.700 Menschen in dem Land ums Leben gekommen und 3.400 verletzt worden. Die Weltgesundheitsorganisation hat die höchste Notfallstufe ausgerufen. Maximilian Seib in Singapur zur Frage, wie die Lage in Myanmar ist.
Strom großflächig nicht verfügbar, Wasserversorgung zusammengebrochen. Wir hören von Hilfsorganisationen, dass die Krankenhäuser in der Region komplett überlastet sind, dass sie nicht die Ressourcen haben. Die Weltgesundheitsorganisation, die hat nun 3 Tonnen an medizinischen Hilfsgütern an die Kliniken vor Ort geliefert. Aber die sagt auch, es braucht weitere Blutspenden, Narkosemittel, es braucht Medikamente. Und das ist die Versorgung der Verletzten. Dann gibt es ja noch die Menschen, die in den Städten überlebt haben, vielleicht auch ohne Verletzungen, die aber weitermachen müssen, weiterleben müssen. Und die trauen sich in ihre Häuser nicht rein, weil sie teilweise zerstört sind oder